Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. King of Weighted. Micha und Lois klären uns über Weighted Calisthenics und Streetlifting auf. Wir sprechen über Dips, Pull-Ups und diskutieren Maxis Schwierigkeiten mit dem Squat.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier natürlich wie immer mit meinen reizenden Co-Hosts Mr. Maximilian Rabe und Mr. Kona Novak. Und wir sind heute nicht alleine, denn wir haben uns mal wieder ein paar sehr interessante Gäste eingeladen. Wir werden zumindest in Teilen das Powerlifting ein wenig verlassen, weil wir die beiden Jungs von King of Weighted bei uns haben, Lois und Micha, herzlich willkommen.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Danke, dass ihr da seid. Wie schon angekündigt, ja, seid ihr jetzt gar nicht so direkt im Powerlifting-Business vertreten. Und deshalb wollen wir einfach mal das Wort an euch übergeben, was ihr so macht, für welchen Sport ihr so mitverantwortlich seid. Erklärt es gern mal.
Ja, dann fange ich mal an. Hallo erstmal, ich bin Micha. Bin hier mit Lois hier. Zusammen sind wir quasi King of Weighted. Genau, und wir haben zusammen eine Firma und machen maßgeblich zwei Dinge. Das ist einmal Online-Coaching für Streetlifting. Da werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen drüber sprechen, was das eigentlich ist. Aber gar nicht so weit entfernt von dem, was ihr macht. Und der zweite Teil kam vor so anderthalb Jahren dazu. Da haben wir dann auch passenderweise angefangen, eigenes Equipment für Streetlifting zu entwickeln und zu verkaufen. Das heißt, es sind jetzt so Online-Coaching und E-Commerce. Und dabei bin ich jetzt maßgeblich eher in das Thema E-Commerce gerutscht. Und Lois ist quasi bei uns der Chefcoach, wenn es um das ganze Online-Coaching geht. Ich habe auch noch ein paar Klienten, aber maßgeblich ist das bei uns jetzt Lois sein Thema. Und ich bin eher der Mann fürs Geschäft dann auf der anderen Seite.
Ja, wir hatten uns hier am Anfang schon quasi notiert, Weighted Calisthenics und Streetlifting. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Kannst du es mal für die Zuhörer erklären, quasi aus welchen Disziplinen das besteht und wie man sich das dann vorstellen kann?
Ist so ein bisschen wie wahrscheinlich, wenn man sagt, man macht Kraftsport und man macht Powerlifting als Unterschied. Also Streetlifting ist der Wettkampfzweig vom Weighted Calisthenics. Also Weighted Calisthenics beschreibt einfach nur, ich mache Übungen, die so als Calisthenics gelesen werden und hängen mir Gewicht dran. Dann mache ich Weighted Calisthenics. Und wenn ich sage, ich mache Streetlifting, dann bezieht sich das immer auf den One-Rep-Max-Wettkampfsport, der da beinhaltet One-Rep-Max-Muscle-Up, One-Rep-Max-Pull-Up oder Chin-Up, One-Rep-Max-Dips und One-Rep-Max-Kniebeuge. Also Streetlifting-Wettkampfsport, Weighted Calisthenics. Ich hänge mir Gewichte ran und trainiere, wie ich Lust habe.
Und da seid ihr ja einer der führenden Coaches. Also ihr habt ja einige da der Top-Athleten auch bei euch im Coaching. Und ich glaube, du warst auch sehr früh dabei, Micha, ne? Bei dem Sport. Der ist ja noch nicht so alt.
Ja, also wir sind da, haben so ein bisschen den First-Mover-Vorteil gehabt, weil wir den Sport so ein bisschen im deutschsprachigen und Europaraum mitentwickeln durften, weil alle großen Wettkampfformate aus unserem Freundeskreis heraus gegründet wurden und entstanden sind. Dementsprechend haben wir das Ganze so ein bisschen mitlenken können und uns dann unsere eigene Community für unsere eigene Dienstleistung rangezüchtet, was natürlich recht praktisch war. Ja.
Na, schlau gemacht, weil müssen wir da auch nochmal einen eigenen Sport einfach kreieren, wenn wir nicht weiterkommen.
Ja, ja. Also war nichts davon war intentionally, das ist natürlich alles irgendwie so gewachsen. Also da war jetzt kein Masterplan dahinter. Aber so hat sich das gefügt. Die Wettkampfformate sahen damals auch noch ganz anders aus, bevor sich das jetzt so professionalisiert hat. Das One-Rep-Max-Thema gibt's auch noch gar nicht so lange. Also der ganze professionelle Wettkampfsport, dass es überhaupt jetzt sowas wie nationale, internationale Ebene gibt, reden wir über 48 bis 72 Monate. Das ist so der Horizont, über den wir sprechen, dass es wirklich auf einem, dass es sowas wie Rankings gibt, dass es weltweite Vergleiche gibt. Also das ist super, super jung.
Das ist ja quasi auch die Headquarters oder so das Zentrum der Überlegungen findet ja, glaube ich, auch hier in Leipzig relativ viel statt. Über Final Rap und so. Also ja, bin da nicht so sehr in die Strukturen eingebunden. Ich kriege das immer nur so nebenbei mit, wenn Tonio und Atzen bei uns im Gym tagen und da Wettkämpfe planen und so weiter und so fort.
Ja, vielleicht da auch als Vergleich. Es gibt ja bei euch die riesige IPF und bei uns sind es Tonio und seine Kumpels. Das sind halt vier Leute. Es gibt natürlich auch noch andere Federations im Streetlifting. Es ist aktuell so wie beim Boxen. Also es gibt immer 400 Weltmeister, die in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Federations auch unterschiedliche Gewichtsklassen dann gewinnen können. Das ist noch nicht so zentralisiert. Aber aktuell das größte Format ist das Final Rap, was ja aus Leipzig kommt und von dort aus gelenkt wird. Tonio seinem, nicht mehr Kinderzimmer, aber Tonio seiner Wohnung jetzt quasi.
Gibt sowas wie, also wir haben ja Open Powerlifting, wo man richtig viel so an sich selber vergleichen kann mit anderen Athleten, sich die ganzen Meets von sich selber und von anderen auch reinziehen kann. Gibt sowas auch, dass man irgendwie so eine Übersichtswebseite hat über jeden Athleten, der da so startet?
Ja, gibt's tatsächlich. Also zum einen über Final Rap, die haben auch eine eigene App, wobei dort nur die Rankings aus den Final Rap Wettkämpfen gelistet werden. Es gibt auch noch eine internationale Datenbank, welche dann auch andere Competitions mit einbezieht. Das ist aber schwierig, wenn es um die Bewertung geht, da nicht alle Wettkämpfe immer unter denselben Kriterien gejudged werden und somit die Ergebnisse nicht immer vergleichbar sind. Deshalb orientieren wir uns in der Regel an den Ergebnissen von Final Rap. Und genau.
Bevor wir jetzt genau auf die Disziplinen noch zu sprechen kommen, würde es mich noch interessieren, habt ihr eigentlich beide mit dem Sport direkt angefangen? Wie seid ihr da hingekommen? Und ich glaube, Micha, du hast ja King of Weighted gestartet. Wie ist dann Lois quasi dazugekommen? Wie kam da die Connection zustande?
Also ich musste mit One Rep Max irgendwann anfangen, weil das Wettkampfformat sich verändert hat. Es war damals tatsächlich as many reps as possible Wettkampfformate. Und da hatten wir irgendwann das Problem, dass das nicht mehr vergleichbar war, weil die verschiedenen Gewichtsklassen einfach immer mehr zusammengerückt sind von der Performance. Und dann musste man sich überlegen, okay, wie kriegt man eine mehr vergleichbare Leistung hin? Und dann haben wir angefangen, auch One Rep Max zu machen, weil das beim Gewichtheben, beim Powerlifting halt gut funktioniert hat. Ja, und so habe ich dann damit angefangen. Und Lois kam dann irgendwann als Klient in mein Coaching. Und damals war das noch mehr so ein bisschen Calisthenics, Powerlifting, Weighted Kombination. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass er total nah bei meinem Gym um die Ecke wohnt. Und dann habe ich ihn einmal eingeladen zum Training und der Rest ist Geschichte. So ist es dann genau entstanden. Dann hat er am Anfang immer ganz viele Freelance-Klienten von mir mit übernommen. Und dann hat der deutsche Staat gesagt, wenn ihr nicht scheinselbstständig sein wollt, müsst ihr das zusammen machen.
Aber so sportlich habt ihr direkt angefangen mit Calisthenics und das war dann noch schon immer direkte Zugang.
Also ich hab, wie gesagt, mit dem ganzen Skills-Training, so eher so dieses Turnen und sowas angefangen und dann so langsam in dieses Weighted-Thema reingerutscht.
Ja, ich habe immer schon sehr viel Sport gemacht. Früher Fahrradrennen gemacht und Eishockey gespielt und dadurch halt, ja, wie gesagt, schon relativ viel Sport immer gemacht, aber bevor ich mit Weighted Calisthenics und Streetlifting angefangen habe, klassisches Gym-Training, also Fitnessstudio und genau, das hat sich dann übers Internet entwickelt. Man hat Leute im Internet gesehen, die krasse Skills gemacht haben, Handstand Push-Ups, Front Levers, Planches. Unter anderem war da auch Micha dabei und so wurde ich geinfluenced.
Ich habe auch mitbekommen, ihr habt beide schon ein bisschen so mit Powerlifting mal gedabbelt und mal Kreuzheben ausgemaxt. Wie kam es dazu? Verfolgt ihr das gerade noch oder eher Side-Project quasi?
Ich gerade gar nicht. Aufgrund dessen, dass andere Prioritäten im Training gerade da sind. Aber auf jeden Fall macht es Sinn, ähnliche Übungen im Training mit einzubinden, also ähnliche Übungen insofern, dass wir Hinge- und Drückübungen auch in unser Training integrieren. Also ein RDL ist eine perfekte Assistenz für eine Kniebeuge und eine Bench ist eine perfekte Assistenz für einen Dip. Also findet sich das auf jeden Fall bei uns im Trainingsplan auch wieder, aber definitiv keine Lifts, worauf wir gerade den Fokus setzen.
Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Coach sagt, nein. Ja, also sonst Kreuzheben tatsächlich eine meiner Lieblingsübungen. Hätte ich Bock drauf, auch das jetzt bei mir mehr mit zu verfolgen, aber wir sind jetzt gerade in der Wettkampfvorbereitung.
Ah.
In 5 Wochen ist Deutsche Meisterschaft. Dementsprechend muss ich mich jetzt zusammenreißen und darf nicht hochtölpeln.
Ja, ergibt ja auch nur Sinn. Aber also andersrum ist es ja bei uns jetzt stellenweise auch so. Also ich zum Beispiel habe jetzt auch Dips und Pull-Ups bei mir im Plan. Und da ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, wenn wir euch schon mal hier sitzen haben und auch Lois, der für Maxis Trainings nicht nur Planung, überhaupt Existenz verantwortlich ist, gerade die Sachen mal mit euch zu diskutieren oder mal zu erfragen, was denn so eigentlich so die grundlegenden Sachen für zum einen Programming von Dips in ja vielleicht auch einer eher Powerlifting-orientierteren Trainingsplanung ist und was so die technischen Eckdaten sind. Also wenn man die Möglichkeit hat, Dips zu machen, worauf sollte man achten? Wie belädt man die am besten? Wie sprechen wir da von Griffbreite, Schulterposition und so weiter und so fort? Also was könnt ihr da als Profis für Tipps mitgeben?
Mit welchem Lift wollen wir anfangen?
Ja, gerne Dips. Dips, genau. Gibt gerade viele, wo wir, also viele Klienten, denen wir das auch geben. Und da ist natürlich interessant, manche haben das noch nie gemacht oder mal so als Kind vielleicht. Da ist immer interessant, wie würdet ihr jetzt jemanden empfehlen, daran zu gehen? Was sind so die typischen Anfängerfehler oder Sachen, auf die man achten sollte?
Mhm. Das ist natürlich schwierig, weil der Lift so viel Breite hat und so viele Auswahlmöglichkeiten. Das ist wie, wenn dich jemand fragt, wie bench ich richtig und du dann halt sagst, ja, 1,5 mal Schulterbreite. Ja, nee. Also ich würde immer gucken, dass man gerade am Anfang einfach erstmal ein bisschen reinkommt in den Lift, ganz normal anfängt und erstmal so macht, wie man das denkt und guckt, wie sich das anfühlt und von da aus dann weitergeht. Die meisten, gerade was so Thema Griffbreite und Setup angeht, haben ja auch leider nicht so viel Einstellungsmöglichkeiten. Ich glaube, wenn man anfängt zu beladen, was so am Anfang wirklich am hilfreichsten ist, ist, dass man in erster Linie erstmal den Barren auf eine Höhe stellt, dass man nach unten frei dippen kann. Meisten Gyms sind die Barren sehr niedrig und dann kommt man immer in diese Kippbewegung rein, dass man auf dem Weg nach unten sehr weit nach hinten gehen muss, damit die Beine nicht auf den Boden kommen. Das heißt, dann winkeln die Leute entweder die Beine an oder sie wippen halt so weit nach hinten. Und da ist es dann blöd, wenn man ein Gewicht dranhängt, will man ja, dass das Gewicht nicht besonders viel pendelt, weil es dich halt rausbringt. Dementsprechend wollen wir da einen recht vertikalen Gewichtspfad haben und dafür brauchen wir Platz nach unten. Also das wäre, glaube ich, das erste Wichtige, dass man den Barren ein Stück höher hängt. Und das zweite Wichtige, was man bei den Anfängern extrem häufig sieht, ist, dass sie immer von unten reinspringen in den Dip. Und gerade wenn man dann mal 30, 40, 50, wenn man vielleicht schon ein bisschen Powerlifting-Erfahrung hat, dann direkt 70, 80, 90 Kilo am Gürtel hängen hat, von unten so reinhüpfen in den Dip, schwierig. Dann halt einfach sich eine Box oder irgendeinen Tritt vor den Barren stellen, dass man halt von oben in den Barren einsteigen kann und schon mit gestreckten Armen, einem kontrollierten Gewicht reingeht, dass man ein geiles Gefühl für das Setup kriegt. Das sind, glaube ich, am Anfang die beiden wichtigsten Keypoints, auf die es zu achten gilt, dass man ein stabiles Setup hat. Und wenn es dann um die individuellen Feinheiten geht, Schulterpositionen, Bewegungen, Griffbreiten, das ist dann wieder super individuell. Wie groß bin ich? Wie ist meine Mobilität? Habe ich irgendwie sensitive Stellen, wo ich dazu neige, dass mir irgendwas wehtut, dann kann man natürlich auch da die Technik anpassen, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist. Aber da würde ich jetzt keine generellen Vorschriften machen, wie man das zu tun oder zu lassen hat.
Ja, ich wollte einfach nur noch dazu sagen, dass man auf jeden Fall Extreme vermeiden soll. Wenn es um die Positionierung im Dip geht, also damit meine ich jetzt ein übermäßiges Hohlkreuz oder einen übermäßigen Crunch, wie auch in jedem anderen Lift, sollte die Startposition so sein, dass man die Übung gut ausführen kann und sich nicht irgendwie einschränkt. Denn ein übermäßiges Überstrecken wird die Range of Motion der Schulter einschränken, genauso ein übermäßiges Crunchen wird die Bewegung komplett verändern.
Was ich jetzt oft sehe, wenn Leute mit Dips starten, ist, dass die, also es gibt den einen Typ, der sich so komplett vertikal kerzengerade nach unten lässt. Jetzt sieht man bei euch beim Streetlifting eher, dass die dann auch in der Hüfte kippen, also dass der ganze Körper nicht gestreckt bleibt, sondern eher, sag ich jetzt mal, der Torso in einer Linie und dann die Beine in einem Winkel dazu. Würdet ihr sagen, das sollten man halt auch eher im, ich sag jetzt mal, Hypertrophie-Powerlifting-Bereich auch integrieren, dass man sich mit der Hüfte knickt und dann die Beine gestreckt nach unten lässt? Ihr habt ja schon gesagt, ihr wollt, würdet das Anwinkeln der Beine auch vermeiden.
Das ist tatsächlich wieder, wenn du dir den Dip jetzt von der Seite vorstellst, wenn ich die Hüfte komplett gestreckt lasse und die Beine komplett gestreckt lasse und mich um den Radius meines Oberarms nach vorne bewege, da muss ja irgendwas anderes nach hinten. Und dann komme ich automatisch wieder in diese Kippbewegung rein und das Gewicht fängt an zu pendeln. Das heißt, diese leichte Hüftbeugung oder das leichte nach vorne Lehnen in der Wirbelsäule ist erstmal nur die Kompensation, damit das Gewicht gerade nach unten geht. Das heißt, das ist so der primäre Grund, warum man das macht. Und das würde ich auch einem Powerlifter empfehlen, wenn er schwereres Gewicht benutzt, weil auch einem Powerlifter wird das Pendeln einfach massiv abfacken, wenn er da schwere Gewichte nach oben drücken will. Im Streetlifting sieht man dann, dass das dann teilweise so ein bisschen ad absurdum geführt wird, dass die Range of Motion vom Gewicht, die dann vertikal hoch und runter geht, über dieses Hüftebeugen oder das Brustbein absenken halt so stark eingeschränkt wird, dass es fast so aussieht, als ob sich das Gewicht gar nicht mehr bewegt. Das ist so das Äquivalent zu einem Super Arch bei der Bank. Und da gibt's jetzt bei uns auch Regeln, die das einschränken. Aber wenn man da so ein bisschen Glück hat mit seinen Längenverhältnissen im Körper, kriegt man diese Regeln trotzdem so gedribbelt, dass sich das Gewicht fast gar nicht bewegt. Ich denke, da wird auch noch ein bisschen was passieren müssen bei uns im Sport, damit das an Popularität gewinnt. Das ist so wie in der IPF die Regel mit dem Bankdrücken geändert wurde, damit halt der Sport nicht lächerlich gemacht wird. Und das sehen wir jetzt auch so ein bisschen bei uns, diesen Trend, dass sobald es in diese Wettkampfrichtung geht, halt das Regelwerk von den Athleten so gedehnt wird, dass da teilweise wirklich absurde Sachen bei rauskommt. Das ist das, was du jetzt angesprochen hast. Dass wirklich halt nur noch die Hüfte nach vorne und hinten geschoben wird und das Gewicht im Raum sich gar nicht mehr bewegt. Der eigentliche Gedanke damals ist aber wirklich nur, wir wollen nicht pendeln und damit das Gewicht gerade nach unten geht, müssen wir halt uns ein bisschen entweder nach vorne lehnen oder die Hüfte nach hinten schieben.
Wir hatten es auch mal in einem Video gesehen von irgendeinem Streetlifting, wo Kona auch gesagt hatte, ich weiß noch, was ist das für ein Quatsch, wo ich noch bezweifelt habe, dass das dann legal ist. Ich habe dann auch auf deiner Website gesehen, dass da noch viel angepasst wird und ich weiß nicht, ich habe dir, glaube ich, auch geschrieben, wenn ihr den Artikel jetzt lest, ist es vielleicht schon wieder verändert worden, dass da wird gerade noch wahrscheinlich viel experimentiert, wie man das am besten formuliert.
Halte ich für sehr wichtig, dass da auf jeden Fall noch was passiert, weil das ist ja nämlich genau das Ding. Jetzt hast du diese Einstiegsschwelle in unseren Sport mit einem Video, was dir zeigt, was denn das für ein Mist. Obwohl ja eigentlich der Dip eine unglaublich brachiale Übung mit viel Anziehungskraft auch ist auf andere Athleten, weil das ist was, das kennt man aus seinem Training, wie beim Bankdrücken, da kann ich relaten. Oh, das will ich auch mal ausprobieren. Was kann ich denn da bewegen? Wenn du aber den Einstieg über so ein Video findest und einfach nur siehst, dass da jemand irgendwie einen Sit-Up auf einem Dip-Barren macht mit 150 Kilo, dann ist es nicht gut, um einen Sport zu promoten, weil dann können die Leute wieder nicht relaten, weil das dann keine Kraftleistung zeigt, sondern so eine hyperspezialisierte Technik für einen Sport, den ja noch gar keiner kennt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir darauf achten bei uns im Sport, dass wir dagegen steuern, damit halt genau das nicht passiert. Und das wäre so meine Angst, weil das jetzt auch schon passiert. Tatsächlich, man sieht es im Internet auch schon, dass da halt mit so einem Schmunzeln drüber gesprochen wird und die Athleten dann halt auch in der Hinsicht nicht mehr ernst genommen werden. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil ich finde es auch albern. Weil es hat halt mit einem Dip eigentlich nichts mehr zu tun dann.
ist ja beim Bankdrücken bei uns wirklich genauso, dass da jetzt auch noch experimentiert wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Regel nochmal irgendwann geändert wird. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, sleeve-technisch ist ja da gerade einiges passiert mit der neuen Führungsriege. Da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen probiert, wie man das dann halt besser zu einem noch Kraftsport dann halt und nicht nur einen technischen Sport behalten kann. Ja, was ich jetzt so ein bisschen mitgenommen habe oder vielleicht auch nochmal zusammengefasst, also könnt mich dann auch korrigieren. Wir wollen, dass die Beine eigentlich senkrecht nach unten zeigen oder generell ne, das Gewicht dann auch stabilisieren können. Dafür muss die Hüfte wahrscheinlich ein bisschen gebeugt werden. Wir wollen da nicht kerzengerade runter, aber dann aufpassen, dass man halt nicht irgendwie zu stark eincruncht oder sich überstreckt dabei. Eine Sache, die dann noch interessant ist und ich denke, die dann auch manchmal ein Hindernis darstellt, aber auch vielleicht eine Chance. Viele Athleten haben da ja erstmal eine starke Schulterbelastung, wenn die das gar nicht gewohnt sind, so ein Dip. Vielleicht hängt das auch mit dem Powerlifting zusammen. Wir sind ja da schön spezialisierte Lego-Männchen, die quasi keinen anderen Sport ausführen können, was natürlich nicht so sein sollte. Ich hatte aber einige Athleten, denen ich damals so ja 3 Sätze Dips gegeben habe, 6 bis 10 Wiederholungen und die direkt gesagt haben, ja, ist zu viel, Schultern tun weh. Gerade versuche ich die irgendwie langsamer ranzuführen, dass man erstmal sagt, wir fangen erstmal nur mit Bodyweight an, vielleicht einem Band, steigern langsam Satz für Satz und nehmen erstmal einen Block des Movement einzuführen. Vielleicht habt ihr da noch ein paar Tipps, wie man erstens sich da ranführen kann und zweitens auch, wenn man Schulterprobleme hat. Ich hatte von Luis zum Beispiel schon mal gehört, dass man halt nicht versuchen sollte, die krass hinten zurückzuziehen, hochzuschruggen, runterzuziehen, sondern die eher neutral zu fixieren, die Schulter. Ja, vielleicht könnt ihr da nochmal drauf eingehen, wie man das vielleicht auch so ein bisschen als Prehab-Rehab-Tool für die Schulter benutzen kann und wie man den Athleten da ranführen kann.
Also es kommt immer darauf an, wie sich ein Athlet initial präsentiert. Also wie ihr vielleicht wisst, gibt es Athleten, die haben eine relativ starke Kyphose, also eine stark ausgeprägte Wölbung im oberen Rücken, oft gleichzustellen mit nach vorne gerundeten Schultern. Oder, wie es aus dem Powerlifting auch oft kennt, jemand, der einen sehr starken Rib-Flare hat, sprich den Brustkorb stark nach vorne rausstreckt und eine Kompression auf der hinteren Kette hat. Beides sind Kompensationen, die sehr häufig vorkommen und die die Herangehensweise im Dip natürlich beeinflussen. Haben wir jetzt jemanden, der zum Beispiel einen sehr stark nach vorne ausgeprägten Brustkorb hat, dann versucht er Schulteraußenrotation vorzutäuschen. Das heißt, er faked quasi Schulterextension und wenn er dann in den Dip runtergeht, hat er zu wenig Range of Motion, was dann dazu führt, dass ja, wir sehr viel Stress auf dem AC-Gelenk haben und die skapuläre Kontrolle komplett fehlt, aufgrund dessen, dass sich der hintere Brustkorb nicht ausdehnen kann. Das Schulterblatt muss schön auf dem Brustkorb gleiten können, damit sich der Oberarm und das Schultergelenk optimal bewegen können. Das ist halt nicht der Fall, wenn wir einen Brustkorb haben, der sehr stark nach vorne ausgedehnt ist, weil man muss sich das so vorstellen, Brustkorb und Schulterblatt sind konvexe und konkave Strukturen. Das heißt, der Brustkorb muss nach hinten ausgedehnt werden, sodass das Schulterblatt optimal aufliegt. Ist der hintere Brustkorb flach, liegt das Schulterblatt nicht richtig auf, dann kann das auch nicht richtig gleiten. Und das führt dann eben dazu, dass die Kontrolle über das Schulterblatt komplett fehlt. Also wenn man jetzt jemanden hat, der sehr überstreckt ist, dann würde ich der Person erstmal beibringen, eine neutrale Position im Brustkorb einzunehmen, also diese übermäßige Streckung rauszubringen, damit er eine neutralere Position initial einnehmen kann. Denn eine gute Ausgangsposition ist wie immer key für eine gute Ausführung der Übung. Denn wenn wir bereits in der Kompensation starten, können wir nicht erwarten, dass wir die Übung ohne Kompensationen weiter ausführen können. Sollten wir jetzt, wie gesagt, jemanden haben, der sehr stark den Brustkorb nach vorne ausdehnt, aber hinten nicht ausdehnen kann, dann die Brustkorbposition neu orientieren und der Person beibringen, dass er den hinteren Brustkorb ausdehnen kann. Wenn wir jetzt genau das gegenteilige Beispiel haben, dass jemand schon sehr viel Ausdehnung im hinteren Rücken hat, dann ist das oft in Verbindung mit sehr tighten Pecs und Lat. Das heißt, Lat und Brust sind sehr verkürzt, es führt dann auch zu diesen leicht nach vorne gerundeten Schultern, dieser stärkeren Kyphose. In dem Fall wäre es dann Ziel, der Person beizubringen, die Brust etwas aufzumachen, sprich den vorderen Brustkorb auszudehnen, damit eben das Schulterblatt dann auch optimal auf dem Brustkorb gleiten kann. Ja, es ist wichtig, den vorderen Brustkorb auszudehnen, vor allem in einem Dip, weil wenn wir den Ellbogen hinter den Körper führen, muss die vordere Brust offen sein. Wenn jetzt die vordere Brust geschlossen ist, wir sind gerade in einem Podcast, da kann man das jetzt nicht so gut zeigen, aber man kann sich das so vorstellen, wenn die Schultern nach vorne unten gezogen sind. Oder das können sich jetzt die Hörer, oder die Hörer können das jetzt auch gerne mal probieren. Mhm. Einfach die Schultern mal nach vorne nehmen und dann die Ellbögen hinter den Körper führen. Man ist sofort eingeschränkt in der Bewegung, weil durch diese nach vorne gerundeten Schultern nehmen wir eine Innenrotation im Schultergelenk ein. Wenn wir jetzt aber den Ellbogen hinter den Körper führen, muss der Oberarm in eine Innenrotation wandern. Wenn er aber schon so stark nach innen rotiert ist, dass er nicht mehr nach innen rotieren kann, führt das natürlich zu Schmerzen oder eben Diskomfort, Belastungsproblemen über einen längeren Zeitraum und so on. Aber ja, es ist immer sehr individuell, wo man oder welche Cues man jetzt nutzt, um den Dip einer Person zu verbessern. Wichtig ist, dass man erstmal lernt, eine neutrale Position im Brustkorb herzustellen, sodass das Schulterblatt optimal auf dem Brustkorb gleiten kann. Und erst wenn das Schulterblatt richtig mitarbeitet, macht es dann Sinn, Details wie Griff, Rumpfspannung, Range of Motion und so weiter anzupassen.
Das trifft sich auch mit dem, was ihr vorher gesagt habt, dass man weder sich überstrecken sollte, noch gecrunched sein sollte. Und du hast ja gerade, also so habe ich jetzt verstanden, wenn man jemanden hat, der eher, ich sag jetzt mal so gorillamäßig nach vorne eher eingerundet ist, übergerundet, sollte der eher aufpassen, dass er halt zurück in die neutrale Position kommt. Also beide sollen zurück zur neutralen Position. Jemand, der eher überstreckt ist, muss eher wahrscheinlich ein bisschen anders dagegen arbeiten, dass er wieder in eine neutrale Position kommt. Habt ihr Übungen, wo man vielleicht da erstmal leichter rein progressieren kann, wenn man Schmerz im Schultergelenk hat? Oder würdet ihr einfach empfehlen, leichter machen, vielleicht erstmal ein bisschen unterstützend mit einem Band arbeiten oder so, damit man sich erstmal auf die Position konzentrieren kann? Was wäre da the way to go? Also gibt's Leute, wo ihr sagt, ihr dürft noch nicht dippen, wir müssen da erstmal andere Übungen vielleicht vorher machen?
Ja, also die Fälle gibt's, aber dadurch, dass ein Dip in den unteren Ranges der Schulterflexion stattfindet und die meisten tatsächlich Zugang dazu haben, funktioniert der Dip auch hervorragend als Reha-Übung, um Schulterextension wiederherzustellen. Schulterextension, also das nach hinten führen des Ellbogens hinter den Körper. Was man der Person aber beibringen muss, ist, dass sie die vordere Brust offen hält, sodass der Ellbogen schön hinter den Körper geführt werden kann, sodass wir in eine Innenrotation im Oberarm kommen. Und da macht es dann oft Sinn, auch erstmal mit Übungen wie einer Dumbbell Bench Press oder ähnlichen anzufangen, dass man erstmal an der Bewegung vom Schulterblatt arbeitet, sodass wir an der Aufwärts- und Abwärtsrotation vom Schulterblatt arbeiten, weil das sind ja die nötigen Bewegungen, die wir beherrschen müssen, wenn wir den Ellbogen hinter den Körper führen. Und die Belastung kann so natürlich auch viel besser gesteuert werden und das ganze System langfristig besser belastet werden.
Genau. Ich wollte einfach nur ergänzen, dass natürlich Dips trotzdem keine Raketenwissenschaft sind. Also man kann das auch einfach probieren. Man kann da einfach sich auch reinfinden wie in jede andere Übung und sollte vielleicht einfach nicht mit dieser Schmerzerwartung schon reingehen, sondern der Übung erstmal eine Chance geben und sich auch ein bisschen Zeit lassen, das dann richtig zu lernen, indem man halt vielleicht nicht, auch wenn man schon recht stark ist, weil das sind so Probleme, die man häufig sieht, wenn vielleicht auch Leute aus dem Powerlifting rüberkommen, die trainieren dann auf einmal Dips in einer Schulterrange, die sie überhaupt nicht kennen, die einfach nicht konditioniert ist. Und das heißt, die Kraftmöglichkeit geht total weit auseinander mit den koordinativen Fähigkeiten in dieser Range of Motion. Und das ist dann das, wo es in Anführungsstrichen gefährlich werden kann, weil wir dann halt Gelenke da sehr, sehr viel Belastung bringen in Positionen, die der Körper nicht kennt. Und wenn man sich da dann einfach sukzessiv so ein bisschen hinsteigert, dann ist das eine Übung, wie jede andere auch, die hat halt sehr viel Freiheitsgrade, weswegen sie technisch sehr aufwendig ist, ne, weil der ganze Körper frei im Raum schwingt und man deswegen an vielen Stellen irgendwie Kontrolle und Awareness reinbringen muss. Aber das kann man alles lernen. Also das ist jetzt auch keine ultra komplizierte Übung oder so. Wollte einfach nur, falls es zu kompliziert klang, den Leuten die Angst nehmen, dass der Dip irgendwas ist, wo man studiert haben muss oder so. Man kann das einfach machen. Und ist halt nur wichtig, wirklich, wenn man merkt, da geht irgendwas in die richtige Richtung, dass man sich dann das, was Lois gesagt hat, zu Herzen nimmt und guckt, wo befinde ich mich im Raum und wo will ich eigentlich hin? Weil das sind dann die Dinge, die wichtig werden. Man kann natürlich auch mit einer beschissenen Technik einen sehr, sehr starken Dip haben, wenn man halt diese Belastungsfähigkeit hat. Das siehst du ja am Powerlifting auch, wenn du da anguckst, wie manche benchen oder wie manche beugen, wo man denkt, warum bist du noch nicht im Krankenhaus? Naja, weil der einfach auf diese Technik wahrscheinlich sich jahrelang hochkonditioniert hat und dann geht das. Dann kann man das machen. Das heißt, da wollte ich einfach nur so ein bisschen die Angst nochmal nehmen und einfach erstmal machen, wie immer, und dann Schritt für Schritt findet man sich da schon rein und kann sich dann diese Cues auch langsam erarbeiten, weil man kann sie sowieso nicht anwenden, wenn man noch nie gedippt hat.
Halt, wie war deine Erfahrung im Einstieg hier mit Dips?
Ja, genau, also ich finde, wir programmen das ja jetzt auch vermehrt nach der Folge mit Marcellus Williams, Shoutouts Wolfesser, und haben uns da dann, glaube ich, also ich für meinen Teil zumindest, dann auch so ein bisschen überzeugen lassen, dass als ja hauptsächlich Hypertrophie und Shoulder Prehab Rehab Movement mit reinzunehmen. Aber ich fand es auch sehr gut, nachdem Lois hier mal so ein bisschen den fachterminologischen Deep Dive über Gelenkbewegungsmuster gegeben hat, dann nochmal so ein bisschen drauf zu verweisen, dass es auch eigentlich eine sehr intuitive Übung ist. Und man das halt einfach mal machen kann. So, also auch für Powerlifting-Nerds, die dann sich so ein bisschen auch schnell verbeißen in, was ist das für eine Technik, wie muss ich hier biomechanisch rangehen, dass man das auch, denke ich, gerne einfach mal weglassen kann und die ganz klassische, altmodische, den altmodischen Weg der Einführung da gehen kann und sagt, hey, komm, wir packen jetzt einfach mal einen Satz pro Woche Dips rein, gucken mal, wie sich's anfühlt und machen alle Adjustments einfach so on the go und gucken einfach mal, wie sich's entwickelt. Ich denke, das ist für viele, die irgendwie irgendeine Art Einstieg in jeglichen Sport wagen wollen, denke ich, einfach so der beste Weg. Ne? Also einfach mal ausprobieren, mal gucken, ob es Spaß macht und dann daran aufhängen und weiter dran arbeiten.
Ich glaube aber auch, man muss das jetzt nicht überinterpretieren, weil genau wie bei unserem Bankdrücken kann jeder erstmal anfangen mit der Übung, dann kann man sich halt natürlich noch mehr beschäftigen, warum ist was so, wie ist was so und vieles ist ja dann auch, also die Anwendungsbeispiele mit neutral halten, Beine senkrecht, das sind ja schon mal einfach umzusetzende Sachen erstmal, an denen man sich erstmal orientieren kann. Und dann kann man halt danach anfangen, wie schon sagt, das Movement auch noch zu studieren und zu spezialisieren, denke ich.
Ich wollte dazu noch sagen, dass auch die Erfahrung, die gerade wir auch im Coaching machen, ist, dass es eher Probleme gibt mit Athleten, die sich vorher extrem in diesen Streetlifting-Dip probieren einzuarbeiten, weil dann so diese klassische Kraftsportkrankheit kommt mit, ich muss mich irgendwo extrem festmachen und ich muss ganz viel Spannung irgendwo aufbauen. Und in dem Augenblick, wo ich mich nur darauf konzentriere, Bewegung zu vermeiden, aber eigentlich Bewegung erzeugen will, kommen immer sehr, sehr komische Bewegungsmuster bei raus. Und die Leute, die nicht so verkopft dran gehen, die sich vielleicht auch gar nicht damit beschäftigt haben, sondern gucken, wo will mein Körper denn hin? Wichtig, es klappt auch nicht bei jedem, ne? Es gibt auch Leute, die wirklich talentfrei sind, was das angeht, aber bei den meisten Leuten, die sich einfach wenig Gedanken machen und den Dip so ausführen, dass er sich für sie natürlich anfühlt und sich gut anfühlt, das sind in der Regel immer die besseren Dips, weil die sich auf Bewegung konzentrieren und nicht auf Bewegung vermeiden. Und dieses sich irgendwie immer reindrücken, festmachen irgendwo, das funktioniert eigentlich bei den wenigsten Übungen besonders gut. Deswegen erstmal wahrscheinlich Kopf aus, der beste Cue, wenn man so ein bisschen Bewegungserfahrung hat.
Frage, und zwar gibt es ja im Powerlifting oder jetzt gerade, wenn wir jetzt vom Bankdrücken reden, immer mal so den perfekten Bencher, was Hebel und Armlänge und Oberarm, Unterarmlänge angeht. Wie ist es so beim bei Dips? Gibt es da so den Perfect Dip Build, den ihr sagen würdet, yo, der schaut auf jeden Fall so aus, als ob ich aus dem was machen kann?
Fette Arme.
Ja, gut, das ist klar.
Also ein Stummeloberarm, ganz wichtig, ne, weil das ist ja, der gibt die Range of Motion vor. Das ist wichtig. Dann sehr ausladende Muskelbäuche. Das gibt halt einfach unglaublich viel Hebel. Also wenn ich jetzt einen sehr runden, hohen Trizeps, eine sehr runde, ausladende Brust habe, das sind so die Dinger, die dann wirklich unglaubliche Gewichte bewegen können, auch mit sehr wenig Training. Einfach die Range of Motion klein ist und die Power hoch.
Das trifft eigentlich auf dich zu, Falk, oder?
Ja, mal gucken, ich habe ja meine Dip-Side-Quest vorletzten Block irgendwann vor einer Weile gestartet. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Ich meine, ich habe jetzt nicht Ultra-Fokus drauf, nutze es ja eher als Assistenzübung für die Bank. Das heißt, da kommt jetzt bei mir nicht irgendwie, läuft jetzt nicht hauptsächlich irgendwie auf Singles und Doubles und Triples oder so hinaus, sondern versuche das schon irgendwie in der Range 6 bis 10 zu halten. Aber ja, mal gucken. Also versuche jetzt so nächsten Block mal Richtung 70 Kilo Zusatzgewicht zu gehen und mal gucken, was das verwirrt.
Scheint ja auch bis jetzt sehr gut zu helfen, ne?
Bis jetzt läuft's okay,
ja. Vor allen Dingen, was halt bei Dips gut ist, dass man sich gut steigern kann und dass es halt auch bockt, ne? Ist halt so ein gutes Motivationsmovement im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen, wo man immer ähnliche Gewichte macht, kann man sich da halt einfach gut steigern.
Ja. So viel zu Dips und lass uns mal auf eine andere Übung im Streetlifting kommen, und zwar Pull-Ups. Da gibt es ja die Besonderheit, dass man verschiedene Varianten wählen kann. Also so wie ich das verstanden habe, ist es zumindest im Rahmen dieser Disziplin möglich, den Griff einfach komplett frei zu wählen. Wie würdet ihr da vielleicht auch mal so Grundelemente des Herangehens vielleicht abwägen? Also welche Griffart sollte wer wählen? Ist das auch reine Präferenzfrage wie Sumo oder Conventional? Oder gibt es da vielleicht Typen, die da für die eine besser geeignet sind als für die andere?
Erstmal die Todübung für die Powerlifter, weil der Arm über Kopf muss. Ganz schwierige Nummer. Das ist eine Range, die existiert ja bei euch nicht. Ich glaube, die wichtige Unterscheidung ist am Anfang gar nicht, ob wir jetzt proniert oder supiniert oder Überhand- oder Unterhandgriff, wir sind ja im deutschen Podcast, sind, sondern erstmal, wie breit greife ich. Und da gibt es schon Unterschiede, die man so ein bisschen beachten kann. Also der einfachste Einstieg ist wie immer testen, ne, Evidenz hin oder her, einfach sich mal ranhängen und gucken, was fühlt sich gut an. In der Regel ist es so, dass wenn man jetzt jemanden hat, der einen sehr, sehr breiten Frame hat, ein sehr massiver Athlet, die werden wahrscheinlich mit etwas engeren, supinierten Griffen gut klarkommen, weil dann einfach der Arm so ein bisschen vor den Körper kommt. Kannst dir vorstellen, die kriegen den Arm seitlich halt auch einfach nicht so gut an den Körper ran. Wenn ich jetzt sehr stämmig bin, sehr breit aufgebaut bin, dann ist halt so dieses durch den Chin-Up, also durch den Unterhandgriff, die Arme so ein bisschen vor den Körper bringen, ein bisschen enger greifen, fühlt sich dann meistens ganz gut an. Und wenn ich das Gegenteil bin, also eher so ein bisschen kompakter, runder von der Machart, dann fühlen sich wahrscheinlich sehr breite Griffe gut an, weil ich dann auch davon profitieren kann, dass ich so ein bisschen weniger Range of Motion habe, dass ich schön nah an der Stange ziehen kann. Das wären dann so die Unterschiede. Und auch da gibt's für jeden Fall wahrscheinlich mindestens zwei Ausnahmen, wo sich exakt das Gegenteil gut anfühlt. Aber das wäre so die Herangehensweise, wo man sagen kann, eher breit, eher eng. Und enge Griffe eignen sich immer eher für den Chin-Up und breite Griffe eignen sich eher für den Pull-Up. Weil ihr könnt ja mal probieren, mit einem extrem breiten Griff zu supinieren. Da fangen die meisten Ellbogen und Handgelenke an zu schreien. Deswegen ist das so die Herangehensweise.
Würdet ihr sagen, es gibt da ganz eindeutige Unterschiede zwischen einem Lat-Pulldown? Ich glaube, die meisten machen halt eher einen Lat-Pulldown, außer, ja, weiß ich nicht, wenn sie mal Bock haben, so als Kraftleistung Chin-Up-Pull-Up zu machen. Würdet ihr da sagen, da gibt es ganz klare Unterschiede? Oder würdet ihr sagen, es ist relativ ähnliches Movement?
Es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Movements. Du sitzt ja in einem Lat-Pulldown, in einem Pull-Up bewegst du dein gesamtes Körpergewicht. Ist schon nochmal eine anspruchsvollere Übung. Also ein Pull-Up oder ein Klimmzug oder ein Chin-Up sind auf jeden Fall anspruchsvoller. Und würde ich jetzt nicht vergleichen, mit einem Lat Pulldown. Ich würde einen Lat Pulldown als Assistenzübung nutzen oder als Beginner-Variation, um jemanden an einen Klimmzug heranzuführen. Aber ansonsten kann man einen ähnlichen Trainingsreiz setzen, vor allem wenn man den Rücken etwas isolierter trainieren möchte mit einem Lat Pulldown. Aber ja, definitiv für Unterschiede.
Und wenn man sagt, okay, wir wollen das ja wahrscheinlich größtenteils als Hypertrophie-Movement machen, vielleicht gibt es da auch nochmal einen Unterschied zwischen, ich sag mal, schweren Athleten oder jemanden, der vielleicht noch keinen Klimmzug schafft, der sich daran tasten will, und jemand anderen, der das einfach, zum Beispiel bei mir, ich habe ein Homegym, da kann man sich mal schnell an eine Stange hängen und ein paar Chin-Ups machen, da so einen Pull-Arm, Lat-Pull-Down aufzubauen, dauert manchmal viel, viel länger. Würdet ihr sagen, da gibt es Unterschiede für jemanden, der das, sag ich mal, das Movement erstmal schafft von der Kraft her und es für Hypertrophie trainieren will, und jemanden, der seinen ersten Klimmzug vielleicht schaffen will oder seine so ein paar Reps mal reinbekommen will. Vor allen Dingen denke ich an so Sachen wie aktiver Hang, passiver Hang. Soll man das Kinn über die Bar ziehen oder nur die Brust? Und ich habe es immer eher so gemacht, dass ich mein Brustbein zur Bar führe. Dann gibt es ja dieses andere Bild, wo Leute sich eher so um die Stange drumherum quasi tacken. Was wären da diese besten Strategien? Und würdet ihr da Unterschiede machen, wenn jemand noch kein Chin-Up-Pull-Up kann und wenn jemand Hypertrophie damit einfach trainieren will?
Ich glaube, das Erste, worüber wir dann sprechen müssen, ist, was legen wir denn als Failure-Point fest, wenn man das jetzt vergleichen will, Lat-Pull-Down und Klimmzug. Wenn ich jetzt meine Lat-Pull-Downs strict mache und sage, ich habe Versagen erreicht, wenn ich die Stange nicht mehr auf die Brust kriege, oder ich habe Versagen erreicht, wenn ich mich mit so ein bisschen nach hinten werfen, irgendwie noch mit Schwung holen, da noch meine Wiederholungen reinkriege. Das kann man exakt äquivalent bei einem Klimmzug genauso machen. Na, wir können mit den Beinen noch ein bisschen kippen, wir können sagen, wir machen am Ende noch Teilwiederholungen. Ob das jetzt wirklich eine Teilwiederholung ist, nur weil das Kinn nicht rüberkommt, sondern nur noch die Stirn ran, können wir auch drüber streiten. Also da ist es schon exakt das Gleiche. Also irgendwie mach halt deinen Rücken müde mit der Bewegung, wenn es dir jetzt nur darum geht. Im Wettkampfsport ist es ein bisschen enger wieder eingegrenzt, weil wir halt so ein Bewegungsleitbild haben, in dem wir uns bewegen müssen, weil es sowas gibt wie gültig oder nicht gültig. Wenn ich jetzt keine Wettkampfklimmzüge mache, dann kann mir das ja scheißegal sein, ob jetzt irgendjemand anders mir sagt, das ist aber nicht richtig, was du da machst, das ist gar nicht gültig. Ist meinem Rücken ja erstmal wurscht, ob jetzt die Range of Motion genau so ausgeführt ist, wie es der Wettkampf vorgibt. Das heißt, wenn man da keine Ambitionen hat, ist der Pull-Up und auch die Chin-Ups die einfachste Übung überhaupt. Wir haben nur eine Phase, nach unten zieht uns die Schwerkraft. Das heißt, wir müssen uns ja wirklich nur nach oben ziehen. Und auch da wieder, die Leute, die sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, die haben in der Regel schönere Pull-Ups und schönere Chin-Ups als die, die total verkopft da reingehen. Gleiche Regel wieder, wenn ich jetzt anfange, ich ziehe mich komplett in den aktiven Hang, ich mache meinen kompletten oberen Rücken fest und bewege mein Schulterblatt nicht mehr, will aber dann Bewegung erzeugen. Das hat auch wieder nicht so geil. Also einfach hängen und ziehen. Das ist das Beste. Weil was du im Endeffekt machst, wenn du dich halt komplett hinten einspannst, die Schulterblätter hinten zusammenziehst, das Brustbein rausdrückst, ist, dass du halt irgendwie probierst, deinen Lat schachmatt zu setzen. Und dann wird die Bewegung halt sehr rear delt dominant, sehr arm dominant. Wenn dir das eine geile Sensation gibt, wenn es das ist, wonach du suchst, dann ist das in dem Augenblick perfekt für dich und passt super rein. Wenn du aber irgendwie dein Lat richtig reinbringen willst, dann lass die Schulter sich bewegen, lass das Schulterblatt sich von oben nach unten bewegen. Die Schulter findet dann schon eine gute Position für einen Hebel. Das ist wahrscheinlich eher nicht retrahiert, sondern eher so ein bisschen neutraler. Oben raus vielleicht tendenziell sogar ein bisschen protrahiert, dass wir den Lat so ein bisschen hebeln können. Und dann funktioniert das schon. Also der Körper sucht sich das da schon. Das ist genau wie mit den Hüftpositionen. Wenn ihr jetzt guckt, wenn ein Anfänger einen Klimmzug macht und der zieht sich nach oben, dann würden die Beine wandern immer so ein bisschen nach vorne, dass man aus diesem Hohlkreuz eher rauskommt. Dass quasi Hüfte und Rippen und Brustkorb wieder schön untereinander stehen. Weil der Lat ja auch die Hüfte nach hinten ziehen will, um sich zu verkürzen. Wir wollen ja aber gar nicht, dass er verkürzt, damit wir Power noch haben oben. Das heißt, auch da, wenn man sich eher so ein bisschen wieder zurückbesinnt auf das, was der Körper machen möchte, das auch zulässt, dann funktioniert das ganz gut, wenn wir jetzt einen gesunden Athleten haben. Wenn wir jetzt jemanden haben, der ein bisschen vorbelastet ist in gewissen Bewegungen, dann muss man da wieder genauer hingucken. Aber wenn jetzt jemand fit ist, gesund ist, dann klappt das so wunderbar.
Okay, also auch hier gilt alles so ein bisschen intuitiver angehen, einfach mal machen und von den Körpergewichts- mit Zusatzgewichtübungen wollen wir jetzt mal weggehen zu einer anderen quasi Körpergewichtsübung im maxirabischen Sinne, denn
das ist ja so ein bisschen... War das jetzt einfach ein Diss oder was? Das Knie war bei mir gerade eine Körper-Bodyweight-Übung sind.
Na, das kannst du ja jetzt vielleicht gleich mal aufschlüsseln, denn es gibt ja auch einen Grund, warum ihr beide hier sitzt und ja, in dem Fall besonders auch Lois hier sitzt. Denn Maxi, du bist jetzt seit einem Block ungefähr bei Lois in Betreuung und ihr versucht ja deine Rückenproblematik gemeinsam ein wenig zu fixen und beschäftigt euch und folglich beschäftigen wir uns ja jetzt auch sehr, sehr viel mit Biomechanik einzelner Komponenten in der Kniebeuge und da will ich mal kurz das Wort an Maxi abtreten, dass er da mal schon mal grob pitcht, wie eure Zusammenarbeit sich bisher gestaltet hat, wo so der Fokus drauf lag und dann können wir da vielleicht mal einen kleinen Deep Dive in die wichtigsten Teile machen. Aber ja, Maxi, wie sieht's da aus?
Ja, ich kann mal kurz so abstecken, wie die Zusammenarbeit zustande kam und was mich da auch überzeugt hat. Und dann kann Lois da gleich mal sagen, was er da für eine Katastrophe vorgefunden hat. Ich glaube, so war auch die erste Beschreibung. Dein Hitch ist eine Katastrophe. Ja, ich hatte ja lange Zeit diese Rückenprobleme und hatte auch das Gefühl, dass so nicht richtig die Ursache angegriffen wird. Das heißt, klar kann man es aushalten lassen, Belastungsmanagement steuern. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, auch als ich meine Bestleistung gebracht habe, dass da ich auf einem, wie nennt man das im Englischen, sehr heißen Draht geht oder so, also einen sehr schmalen Pfad beschreitet und jedes bisschen zu viel oder zu schnell oder zu früh an Belastung sofort wieder in einen starken Rückfall endet. Und ich wusste da schon irgendwie, müssen wir da mal vielleicht ein bisschen tiefer angehen. Und ja, Lois hatte da auch direkt gesagt, ich glaube, ich sehe da, wo wir ansetzen müssen. Generell bin ich, wir machen ja auch da, ich sag mal, sehr detaillierte Übungen mit Atemübungen, mit denen wir angefangen haben, sehr, sehr unspezifische, vom Powerlifting erstmal entfernte Übungen. Generell war ich erstmal sehr skeptisch, weil ich natürlich auch weiß, dass viele Sachen der Körper einfach kompensiert und dann funktioniert das einfach, wenn er kompensiert und das ist einfach bei vielen Athleten gar kein Problem. Da ist aber wahrscheinlich immer das Ausmaß entscheidend und ich finde, als wir da die ersten Assessments gemacht haben, konntest du mir sehr gut zeigen, warum ich bestimmte Sensations habe, zum Beispiel diesen typischen Hip-Shift nach rechts, warum ich das Gefühl habe, das haben wir dann sehr schnell festgestellt bei einbeinigen Übungen, dass ich links mitunter mein Glut fühle, mein Quad fühle, Kraft entwickeln kann, wenn auch nicht so gut, wie es vielleicht sein sollte und rechts es halt überhaupt nicht funktioniert hat und ich gemerkt habe, ja, also ich kann ja rechts überhaupt keine Kraft aufbauen und habe immer wieder Probleme mit dem rechten Adduktor. Wäre vielleicht mal interessant, wie ihr da so bei einem Assessment rangeht, vielleicht auch so, was die typischen Powerlifting-Krankheiten sind, die ihr so seht bei einer Kniebeuge und was du da bei mir gesehen hast.
Ja, ich glaube, da kann ich bei meinem Deep Dive von vorher nochmal kurz anschließen. Bei denselben, also wir haben im Oberkörper ähnliche Kompensationen, die wir im Unterkörper erkennen können. Ich habe ja vorhin von einem Rib Flare und von runden Schultern gesprochen. Das Ganze äußert sich sehr ähnlich im Unterkörper. Auch dort haben wir sehr starke Kompensationen, nenne ich es mal, einen exzessiven Anterior Tilt und einen exzessiven Posterior Tilt. Ein Anterior Tilt wäre eine Kompensation für fehlende oder mangelnde Innenrotation und ein Posterior Tilt wäre ein Mangel für Außenrotation im Becken.
Kannst du das vielleicht immer noch kurz für die Zuhörer, die jetzt die Begriffe nicht kennen, so in einfachen Terms, also wir sagen immer, glaube ich, Anterior Pelvic Tilt ist dieses typische Twerken, Hintern, Entenschwänzchen nach oben und Posterior Pelvic Tilt, der typische kackende Hund. Gibt es da so den Spruch?
Genau. Ein Anterior Tilt äußert sich meistens durch eine Überstreckung im unteren Rücken. der Unterrücken wird quasi nach vorne im Raum gedrückt. Bei einem Posterior Tilt wird oft der Po angespannt und das Becken nach hinten abgeklappt. So muss man sich dann quasi so wie eine Schüssel vorstellen, der wir das Wasser auffangen. Also ein Posterior Tilt und ein Anterior Tilt sind beides Extreme. Und meistens steckt ein Athlet in einer der Bewegungen fest. Im Maxis Fall war es jetzt so, dass er in einem Anterior Tilt feststeckt, was sich natürlich auf die Hüftposition und somit die Bewegungsoptionen, die Kette nach unten beeinflusst. Sprich, wenn wir in einer starken oder in einem starken Anterior Tilt sind, versucht der Körper, Hüftinnenrotation einzunehmen. Weil der Körper keine Hüftinnenrotation zur Verfügung hat, versucht er immer weiter das Becken in diesen Anterior Tilt zu rotieren, um die Hüftgelenke mehr nach innen zu rotieren und dem Femur mehr Platz zu geben, nach innen zu rotieren. In Maxis Fall ist es so, dass er beidseitig limitierte Hüftinnenrotation hat, aber einen Shift zur rechten Seite hat. Ein Shift zur rechten Seite in der Kniebeuge ist meistens ein Resultat von limitierter Hüftinnenrotation und Hüftflexion. Und das versucht er eben durch seinen Anterior Tilt auszugleichen bzw. da weiter reinzukommen. Was dabei passiert ist, dass er die Kapazität verliert, eine neutrale Position im Rumpf herzustellen und sich immer weiter in dieses Hohlkreuz hineindrückt. Und das ist auch das, woran wir gerade arbeiten, eine neutrale Position zwischen Becken und Brustkorb wiederherzustellen, dass wir dann schlussendlich neuen Bewegungsradius wiederherstellen können.
Gibt es jetzt die Powerlifting-Krankheit oder gibt es da auch genau das Gegenteil quasi von mir?
Ja, wie gesagt, es gibt halt die zwei Extreme. In beiden Fällen resultiert das darin, dass wir den Brustkorb und das Becken nicht mehr in eine gute Ausgangsposition bringen können und somit nicht optimalen Druck im Körper generieren können. Und Druck ist in dem Fall sehr wichtig, vor allem wenn wir über Bewegungen wie eine Kniebeuge sprechen, wo wir eine axiale Last haben, die uns von oben zusammendrückt. Dann müssen wir ja Rumpfspannung generieren, wenn wir unser Zwerchfell nicht in eine Position bringen können, wo wir diese Spannung schaffen können, was eben der Fall ist, wenn wir in einem Anterior Tilt oder Posterior Tilt sind, dann ja, haben wir da Einschränkungen in der Stabilität und Kraftproduktion und so weiter.
Jetzt haben wir ja mit vielen einbeinigen Übungen gearbeitet, haben auch versucht, quasi erstmal mich aus dieser Innenrotation rauszubekommen. Kann man sagen, wenn man jetzt einen Hip-Shift zu einer Seite hat, gibt es da vielleicht schon ein paar Faustregeln, mit denen man solche einbeinigen Übungen ausführen könnte?
Das ist natürlich sehr vom Fall abhängig. Also in deinem Fall haben wir den Shift zur rechten Seite. An sich, egal ob das jetzt ein Shift zur linken oder rechten Seite ist, meistens shiften wir dahin, wo uns oder wo sich der Körper allgemein wohler fühlt. Also wir haben eine dominantere Seite in der Regel. Auf dieser dominanten Seite, ist ja auch meistens unser Standbein, sind wir in der Regel etwas mehr nach außen rotiert. Gutes Beispiel wäre, wenn man jetzt auf seinem Standbein steht und dann versucht, das Bein zur Seite abzuspreizen, wird man sehen, dass man kaum Range of Motion hat. Spreizt man jetzt das linke Bein ab, wird man jede Menge Range of Motion haben. Falk probiert es direkt.
Und Falk ist Rechtsfüßler. Ja.
Genau, also wenn rechts sein Standbein ist, müsste er jetzt rechts sein Bein nicht so gut anheben können und das linke relativ gut. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Wenn wir eine dominante Seite haben, dann sind wir auf der dominanten Seite besser, Kraft aufzunehmen. Deshalb shiften wir in der Regel auch besser in die Seite rein. Das ist auch meistens die Seite, wo wir mehr Range of Motion in der Hüfte zur Verfügung haben, sind aber schlechter darin, uns aus dieser Seite rauszudrücken. Deshalb spürst du deinen linken Glut besser als deinen rechten Glut. Ja? Ja. Du kannst dich links einfach besser zur rechten Seite rüberdrücken. Mhm. Wir arbeiten jetzt daran, dass du auf der linken Seite besser Kraft aufnehmen kannst, mhm, und dich aus der rechten Seite rausdrücken kannst, sodass du wieder etwas zentrierter wirst und dein ganzes System allgemein balancierter Kraft aufnehmen kann, sodass wir weniger Belastungsverschiebung zu einer Seite haben. Das wäre jetzt das Beispiel, dass eine Seite der Hüfte zu wenig Hüftflexion hat. Also ein Beispiel dafür, dass das Becken zu einer Seite shiftet. Ein zweites Problem wäre, dass allgemein die Hüftinnenrotation auf beiden Seiten stark fehlt und dann der Hip-Shift durch ein Abklappen in den Anterior Tilt und einen lateralen Shift kreiert wird. Also wir haben eben diese zwei Kompensationen. Entweder mangelnde Mobilität in einer Seite, wo wir weniger oder nicht so gut reinkommen, oder auf beiden Seiten sehr stark eingestrengt und dann kommt der Hip-Shift durch ein Abklappen des Beckens in einen Anterior Tilt und einen lateralen Shift.
Ich weiß nicht, ob wir den Deep Dive in die Füße machen wollen.
Wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass es also auch nicht zu spezifisch wird, ne, für die Zuhörer oder
zu. Ja, genau. Also vielleicht kann man da ja mal ein kleines, konkretes Beispiel nehmen, weil ich zum Beispiel jetzt struggle im Coaching, dass Leute sehr nach innen kippen auf ihre Füße. Besonders wenn man versucht, eigentlich eine Pronation zu cueen, also so ein Absenken des Fußgewölbes, um den Fußdruck, Druckverteilung zu verbessern. Micha, du hast dich schon gemeldet.
Ich würde tatsächlich gar nicht mit einem Beispiel anfangen wollen, sondern vielleicht die zuhörenden Personen nochmal abholen, wofür dieses ganze Rotationszeug überhaupt wichtig ist. Weil als wir mit dem Thema damals angefangen haben, war das für mich auch total schwer, einen Zugang dazu zu finden. Warum ist es denn ein Problem, wenn mein Fuß extrem weit nach innen klappt? Oder warum ist es denn ein Problem, wenn er total weit außen steht, also ich so einen krassen Hohlfuß habe? Und ein Schaubild, was mir immer gut geholfen hat, ist, dass wenn man versteht, dass im Körper, wenn wir Kraft erzeugen oder Kraft aufnehmen wollen, dafür brauchen wir immer Innenrotation. Das heißt, wenn dann so ein Muskel anspannt, dann zieht der ja die Extremitäten zum Körper. Das heißt, wir drehen etwas nach innen. Und das ist nicht immer, aber in fast allen Gelenken so. Zum Beispiel, was man sich gut vorstellen kann, ist, wenn ich irgendwo runterspringe und dann Kraft aufnehmen muss, dann werden meine Knie irgendwie so nach innen kommen und ich mache mich so klein. Alles geht nach innen, damit ich diesen Stoß abfangen kann. Das heißt, immer wenn ich Kraft erzeugen möchte, muss ich irgendwie Zugang zu Innenrotation haben.
Ganz kurz für die Zuhörer, die das vielleicht nicht genau zuordnen können. Innenrotation wäre jetzt linker Oberschenkel, linker Oberarm, wenn die im Uhrzeigersinn sich drehen und rechte Seite gegen den Uhrzeigersinn.
Ein Gelenk dreht sich zur Mittellinie des Körpers, so ist es, glaube ich, definiert anatomisch. Genau, und das heißt also, wenn ich Kraft erzeugen oder aufnehmen möchte, muss sich etwas nach innen drehen können. Damit sich etwas nach innen drehen kann, muss es ja vorher irgendwie außen stehen. Weil wenn es schon innen ist, kann sich nicht nach innen drehen, dann können keine Kräfte aufgenommen werden und keine Kräfte erzeugt werden. Und da fangen Probleme an. Und innen und außen drehen geht im Oberarm, das geht im Unterarm, das geht im Oberschenkel, in der Hüfte, das geht im Knie. Und um das Thema jetzt zu schließen, zum Fuß wieder, das geht auch im Fuß. Und um es da vereinfacht zu sagen, gucken wir uns das Fußgewölbe an. Das kann sich einmal vom Boden wegdrehen. Das wäre dann eine Außenrotation oder eine Supination des Fußgewölbes. Oder dieser Hohlfuß, der kann sich zum Boden randrehen, so ein Plattfuß, dann ist der innen rotiert. So, wenn der jetzt also schon extrem platt ist, dann ist der schon ganz weit innen rotiert. Um jetzt aber dann Kräfte aufnehmen und erzeugen zu können, ist es ja blöd, weil ich bin ja schon ganz innen. Das heißt, ich kann keine Innenrotation erzeugen. Das heißt, die muss ich mir dann woanders herholen. Das ist das, was Lois vorhin oft angesprochen hat mit einer falschen Innenrotation. Das ist natürlich keine falsche Innenrotation im Sinne von, du machst irgendwas verkehrt, sondern dieses Gelenk steht schon am Ende. Das kann nicht weiter nach innen rotieren. Damit wir aber sozusagen Kräfte aufnehmen und Kräfte abgeben können, kommt dann im Powerlifting häufig, bei den Kniebeugen, dass dann der gesamte Fuß, also wenn man sich dann von hinten das anguckt, die Achillessehne, der komplette Knöchel, das fällt dann alles nach innen. Weil halt der Fuß, das Fußgewölbe kann sich nicht nach innen drehen, das ist schon innen. Das heißt, alles andere muss nach innen. Um diese Innenrotation dann irgendwie erzeugen zu können, muss vorher alles erstmal nach außen geschoben werden. Das sind dann die Jungs, die auf dem Weg nach unten alles nach außen schieben, damit sie auf dem Weg nach oben wieder irgendwas nach innen drücken können, um halt die Rotation, die im Fuß selber fehlt, auszugleichen. Ne? Auch da wieder ist erstmal überhaupt kein Problem, kann aber potenziell dann wieder diesen Bottleneck erzeugen, weil die Kette immer zusammenhängt. Wenn der Fuß sich nicht gut bewegen kann, kann sich der Unterschenkel nicht gut bewegen, dann kann sich das Knie nicht gut beugen und strecken. Und wo Bewegungen im biomechanischen Sinne nicht optimal, auch wenn das Wort immer schwierig ist in dem Zusammenhang, weil sich ja keiner wirklich optimal bewegt, kann aber dazu führen, dass dann gewisse Strukturen halt einfach mehr Belastung abbekommen, als es sein müsste, und die limitieren dann dein Trainingsvolumen, deine Trainingsgewichte, und du willst ja nicht, dass deine, weiß ich nicht, deine Quad-Tendon der limitierende Faktor ist für dein Training, sondern du willst, dass du muskulär limitiert wirst, weil der Muskel müde ist, dann ruhst du den aus, dann gehst du weiter. Und damit man quasi diese Bottlenecks nicht kreiert, ist es wichtig, dass man sich anguckt, ist meine Bewegung effizient, um meine passiven Strukturen quasi möglichst, auch da wieder jetzt in Anführungsstrichen, optimal zu belasten, dass die nicht limitierend werden. Das finde ich ist so ein angenehmer Zugang zu dem Thema, damit es nicht so kompliziert wird und auf einmal alle in Latein reden, sondern wir brauchen Innenrotation, und damit wir die kriegen, müssen wir irgendwie Außenrotation haben. Das heißt, wir brauchen beides. Und wenn das eine fehlt, dann müssen wir gucken, wo kriegen wir das her? Oder wie können wir das erzeugen? Und da setzen dann sehr, sehr kluge Leute wie Lois an und geben dir dafür die richtigen Übungen, dass du deinem Nervensystem wieder beibringen kannst, die eine oder andere Position einzunehmen.
Ich fand das auch so ein sehr interessantes Konzept, was erstmal natürlich extrem kontraintuitiv ist, dass wenn man zum Beispiel mit der Lowbar-Position, wenn man da nicht die Schulterflexibilität hat, um in so eine Lowbar-Position zu kommen, verschreiben ja die meisten genau dieses Movement, was das nachahmt. Das heißt, mir fehlt ja in dem Fall eine Außenrotation, und dann wird gesagt, ja, mach Face-Pulls, Behind-the-Neck-Pulldowns. Das wäre ja erstmal so das Naheliegende. Jetzt hast du mir aber gesagt, hast du früher sehr viel probiert, hat halt überhaupt nicht geklappt, und dann hast du ja eher eben diesen, ich habe das immer so interpretiert, oder wenn ich das falsch erzähle, dass das so eigentlich das Gegenteil von dem machen ist, wo wir eigentlich hinwollen. Und das hat ja gerade Micha, glaube ich, ganz gut gezeigt, weil wir erstmal das Gelenk wieder zurückbringen müssen oder den Platz geben müssen in der Gelenkkapsel, damit sich es bewegen kann wieder in diese Richtung. Also es ist meistens gar keine Einschränkung in die Richtung, in die wir wollen, aber wir sind schon so weit in die Richtung gefahren, dass wir da gar nicht mehr weiter können.
Richtig, das war auch das, was ich vorhin meinte in Bezug auf deinen Anterior Tilt und die mangelnde Innenrotation in der Hüfte. Also der Anterior Tilt ist ja die Kompensation dafür, dass du keine Innenrotation hast. Das Becken wird immer in die Innenrotation gebracht, bist dann halt schon auf Anschlag und kannst halt nicht mehr generieren. Das nächste Gelenk in der Kette nach oben kriegt den Stress ab dann quasi.
Das heißt, keine Facepulls machen, wenn man nicht unter die Lowbar mit der Hand kommt. Was waren denn eher Sachen, die du da empfehlen würdest? Was war jetzt eine entgegengesetzte Bewegung?
Also ich würde empfehlen, Rows zu machen, also den Ellbogen stark hinter den Körper zu führen, in eine maximale Extension, also so weit wie möglich nach hinten, denn was wir wollen, ist, dass das Schulterblatt posterior kippt. Wenn es maximal nach hinten geführt wird. Und dann haben wir auch mehr Chance, besser unter die Stange zu kommen.
Kona hat noch ein paar Fragen zu nicht so komplexen Themen.
Ah, das würde ich so nicht sagen.
Ich weiß nicht, was jetzt kommt.
Nee, es ist anders komplex auf jeden Fall.
Wenn du gegen 100 Gorillas kämpfen würdest, wie viele Menschen?
Ihr deckt ja jetzt schon dann zwei mit dem Coaching, mit dem Shop eigentlich zwei sehr große und ich würde wirklich sagen nicht komplexe Bereiche ab. Aber was ist so euer langfristiger Plan? Also soll es eher weiter in diese Richtung Education gehen, Coaching? Wollt ihr das mit dem Shop weiter ausbauen? Wollt ihr irgendwo Richtung Competition, Competition-Planung und so gehen? Also habt ihr da euch überhaupt schon Gedanken gemacht oder lasst ihr das so ein bisschen natürlich auf euch zukommen?
Ganz schwierig zu beantworten. dadurch, dass wir ja die beiden großen Bereiche haben, die auch eine andere Aufstellung, was das Geschäft angeht, bedürften, ist es tatsächlich schwierig. Was wir gerade im Coaching machen, ist, dass wir über die ganzen Reha-Fähigkeiten, die vor allem Leuslich erarbeitet hat in den letzten Jahren, die Zielgruppe auch so ein bisschen erweitern können und jetzt das große Privileg haben, dass wir auch sehr häufig von anderen Dienstleistern an einer Stelle übernehmen können, wo dort dann einfach genau dieses spezielle Wissen fehlt. Mhm. Das heißt, was so die ganze Klientengenerierung angeht, das funktioniert jetzt recht gut automatisch und auch viel durch Mund zu Mund. Also wir brauchen gar nicht viel Marketing machen, um uns da die Leute abzuholen, weil viele im Umfeld auch schon wissen, dass wenn es an der einen oder anderen Stelle halt nicht weitergeht, dann kannst du bei uns dort die Lösung finden. Das heißt, vom Marketing dort müssen wir einfach nur auf die Probleme hinweisen und dann sagen, hey, bei uns gibt's die Lösung. Das funktioniert ganz gut. Wenn man jetzt da aber guckt, wie müsste man das breiter aufstellen, dann ist ja ein Coaching immer, das brauche ich euch nicht erzählen, immer durchs Personal limitiert. Das heißt, wir haben entweder den State, wir sind overbooked und haben zu wenig Personal, um quasi das zu fulfillen, oder dann holen wir vielleicht Personal nach, wir stellen einen neuen Coach an und dann haben wir irgendwann den Punkt, wo vielleicht dann die Klienten fehlen und wir auf einmal das Overhead-Kosten-Problem haben, dass wir jetzt drei Coaches haben, die wir bezahlen müssen, aber dann die Leads dafür nicht haben. Und da sind wir jetzt mit dem Coaching immer so auf einem guten Level. Wir fahren irgendwo so zwischen 55 und 70 Klienten bei zwei Coaches oder bei anderthalb Coaches, wenn ich mich noch dazu zähle. Und damit können wir vernünftige Gehälter bezahlen. Wir können hier und da mal was querfinanzieren und sind da jetzt zum Glück gar nicht so drauf angewiesen, dass wir das jetzt riesig pushen müssen, sondern auch da wieder primär durch Lois haben wir das Privileg, dass wir die Qualität immer anheben können und dadurch auch immer in guten Preissegmenten uns positionieren können, wo es dann auch nicht notwendig ist, mit hunderten Klienten zu arbeiten. Ne, wenn man dann halt mehrere hundert Euro im Monat verlangt und nicht sich irgendwo bei 75, 150 Euro positioniert, da wären wir dann deutlich drüber und dafür betreuen wir dann auch intensiver. Ne, wer das dann halt möchte, der kann das bei uns finden. Und der E-Commerce-Bereich, der ist halt geschäftsintensiver, weil wir halt dort viel, viel mehr Möglichkeiten haben zu skalieren. Es ist halt viel, viel einfacher, mehr Produkte zu verkaufen und mehr Produkte einzukaufen. Wir können leichter Marketing machen, weil die Einstiegsschwelle, was in einem Online-Shop zu kaufen versus für mehrere hundert Euro ein Coaching zu kaufen, ist natürlich viel einfacher. Das heißt, so das ganze Equipment-Thema, da ist jetzt der Skalierungsfokus drauf, weil das vielleicht auch mal ein Geschäft ist, was irgendwann abgestoßen werden kann. Also das ist auch eine Brand, die kann man verkaufen, das kann man vielleicht auch an einen größeren Händler abgeben. Das Coaching bleibt ja immer bei uns beiden personengebunden und das werden wir dann halt wahrscheinlich für immer machen. Aber jetzt, was so das Hauptkerngeschäft angeht, ist bei uns der Fokus im E-Commerce. Zumindest bei mir, vielleicht intern, dadurch, dass Lois bei uns nur coacht, ändert sich für ihn jetzt erstmal gar nichts. Aber was jetzt so die Positionierung der Firma angeht, sind wir jetzt, glaube ich, nach außen gelesen eher einen Online-Shop als eine Coaching-Brand. Und vor zwei Jahren wären wir eher eine Coaching-Brand und kein Online-Shop gewesen, wenn du uns jetzt von außen anguckst.
Mhm. Habt ihr noch private sportliche Ziele, die ihr im Blick habt, vielleicht auch langfristig, wo ihr sagt, hey, das will ich irgendwann mal noch schaffen? Ich habe gehört hier von einem 300-Kilo-Deadlift, stand da mal im Raum.
Ich wollte gerade sagen, 300 müssen noch gehoben werden.
War jetzt, glaube ich, allen das Ziel, oder? Außer bei Kona.
Kona. Hast du schon gehoben, 300?
Ja.
Neulich mal wieder.
Da kommen wir noch. Neulich mal wieder, richtig.
Sehr gut. So schwer ist es gar nicht, oder? Einfach nur ziehen und...
300 Kilo sind schon 300 Kilo. Also, ich sag mal so, Gewicht schon, ist schon relativ viel Gewicht, was dann in den kleinen Pötchen hängt. Ja.
Ja, genau. Also bei mir dann 300 wäre so ein Ziel für dieses Jahr vielleicht noch, nach dem nächsten Wettkampf.
Was hebst du denn so aktuell oder was ist dein aktueller PR gewesen?
Also ich habe jetzt Ewigkeiten nicht mehr gehoben. Als ich das letzte Mal gehoben habe, waren es glaube ich 270.
Ja, okay, dann ist er nicht mehr so weit weg.
Genau, und da hatte ich auch noch so ein bisschen das Problem, dass ich unten nicht so gut in die Position kam. Ähnliche Thematik wie bei Maxi. Und da sind wir jetzt schon deutlich weiter. Das heißt, ich kann mich unten sehr gut reinsetzen in den Deadlift, auch aus dem Bein schön schieben. Bin auch gut gemacht für Deadlift, so unglaublich lange Arme. Das heißt, mein Deadlift endet knapp über dem Knie, also sehr komfortabel, conventional an der Stelle, wenn es wichtig ist. Genau, und sonst jetzt für den Wettkampf, 150 Kilo Dippen steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Da war der letzte Stand jetzt 140. Und langfristiges Ziel, da haben Lois und ich so ein kleines Battle, wer zuerst 250 beugt. Aber bin ich eigentlich confident, dass ich das Rennen mache.
Ja, guck mal noch, wa? Bist du jetzt erstmal in gezwungener Pause in den nächsten Monaten.
Schlau, einfach ein bisschen anders coachen, sagen, naja, nee, wir machen halt jetzt keine
Kniebeuge, sorry. Tricks über den Plan,
ah, dann wird's wohl leider nichts.
Das wäre natürlich auch.
Das passt hier gerade wirklich gar nicht.
Also. Na, erstmal an der Mobilität arbeiten wieder.
Ja, du brauchst jetzt nicht 20er Split Squats. Normale Kniebeuge bringt uns gerade überhaupt nicht weiter.
Ja, stark. Also, Falk, wenn du keine Fragen mehr hast.
Ich bin zu meiner Zufriedenheit versorgt mit Informationen, erstmal. Fand das sehr deep divey und umfangreich. Und habt euch da auf jeden Fall gut abgewechselt. Ja, vielen Dank erstmal dafür von meiner Seite.
Ich denke auch, dass sich hier jeder ein paar gute Tipps noch mitnehmen kann, von Dips für Anfänger, Pull-Ups für Anfänger, bis über auch komplexe Konzepte, wo man sich vielleicht mit beschäftigen kann und wo man sich dann vielleicht auch Hilfe holen kann. Danke erstmal euch beiden, dass ihr dabei wart. Ihr dürft jetzt, die letzten Worte gehören euch, da dürft ihr nochmal Werbung machen für King of Weighted. Und ja, danke, dass ihr da wart. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es am Anfang ein bisschen technische Komplikationen gab. Sorry nochmal dafür.
Das ist immer so, keine Sorge.
Wenn ihr uns online finden wollt, dann findet ihr uns über kingofweighted.com. Das wäre die Adresse fürs Coaching, oder kingofweighted.shop, wenn ihr Streetlifting Equipment shoppen wollt. Gut zu merken, das sind die beiden Adressen, und sonst einfach auf Instagram schreiben, @kingofweighted. Und dann führen wir euch schon in die richtige Richtung, wo es hingehen soll. Danke an alle Zuhörer, danke an euch und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Ciao. Ciao, ciao.